Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Matthias Frieber. Schönen guten Abend. Das olympische Feuer von Peking. Es war nur eine kleine Fackel in einer großen Schneeflocke. Fast schon bescheiden und verspielt sollte es rüberkommen. Erloschen ist diese Flamme vor wenigen Stunden. Die 24. Olympischen Winterspiele sind Geschichte. Wir nehmen uns heute Abend ausführlich Zeit zu einer Bilanz. Sportlich, politisch, sportpolitisch. Unter anderem dabei Biathlet Erik Lesser und die frühere Generalsekretärin des Weltskiverbands Sarah Lewis. Was bleibt von diesen Spielen von Peking? Unser großes Thema in Sport am Sonntag. Ganz am Ende noch kurz die Fußball-Bundesliga mit Bayern und Dortmund und der Basketballpokal. Das olympische Zeremoniell sieht einen feierlichen Abschluss vor. Die Schlussfeier. Nicht so pompös wie der Auftakt, aber auch hier mit festen Programmpunkten. Wie der Schlussformel von IOC-Präsident Thomas Bach vorgelesen.
I declare the 24th Olympic Winter Games Beijing 2022 closed.
Es war eine in Teilen durchaus fröhliche und gelegentlich auch optisch begeisternde Feier, mit der diese umstrittenen Olympischen Spiele zu Ende gegangen sind. Im Vogelnest von Peking sahen mehrere tausend ausgesuchte Zuschauer die Fortsetzung des visuellen Wintermärchens aus der Eröffnung. Die kleine deutsche Delegation verabschiedete sich, angeführt von Bob-Anschieber Thorsten Magis, von diesen Spielen, von denen vor allem die nicht sportlichen Aspekte in Erinnerung bleiben werden. Die rigorosen Maßnahmen zur Durchsetzung der Null-Covid-Regeln, das Drama um Kamila Valieva und der Widerspruch zwischen den offiziellen Slogans von einer in Harmonie geteilten Zukunft für alle Menschen auf der einen und den Realitäten im Gastgeberland auf der anderen Seite. IOC-Präsident Thomas Bach lobte die chinesischen Ausrichter wie erwartet dennoch nachdrücklich.
With a truly exceptional Olympic Winter Games Beijing 2022, we welcome China as a winter sport country.
Er warb zudem für die Bereitstellung von Corona-Impfstoff für die ganze Welt und formulierte einen Friedensappell. Traditionell forderte Bach die Jugend der Welt auf, sich in 4 Jahren zu den nächsten Winterspielen zu versammeln, dann in Italien.
Je convie la jeunesse du monde à s'assembler dans 4 ans à Milano Cortina, en Italie.
Die Zusammenfassung der Schlussfeier von Dirk Walsdorf aus Peking. Spiele, die vor allem unter politischem Einfluss und Eindruck standen. Das IOC wurde zwar bis zum letzten Tag nicht müde zu betonen, dass die Spiele unpolitisch seien. Viele nehmen diese altbekannte Erzählung aber nicht mehr für bare Münze. Was wird vor allem in China bleiben, dem Gastgeberland und bei den unterdrückten Minderheiten? Vor dieser Sendung habe ich Lea Sahai in Peking erreicht. Sie ist China-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Ich wollte von ihr wissen, ob auch sie den Eindruck teilt, dass es um das Thema Menschenrechte auffällig still war während der Spiele.
Gut, das war natürlich geschickt gemacht. Ich glaube, diese Spiele haben deutlich gemacht, wie mächtig Bilder sind und die Kontrolle darüber haben eben das IOC, aber auch China, und zwar in dem Maße, wie wir das auch bei vergangenen Olympischen Spielen nicht gesehen haben. Man hat einerseits die Journalisten gehabt, die reingekommen sind nach China, die sich nicht frei bewegen konnte. Man hat hier die Korrespondenten, die unter so schwierigen Bedingungen arbeiten wie seit Jahrzehnten nicht, die nicht frei berichten konnten. Das heißt, ja, die Macht der Bilder lag beim IOC, lag bei China. Und im Prinzip hat man eben das gesehen, was auch zu erwarten war, die systematische Propaganda, nicht nur hier im Land, sondern auch in ausländischen Medien, in sozialen Netzwerken, die ja hier in China zensiert werden, wo China seine Propagandabilder, seine ja bunten Bildchen losgeworden ist. Und ja, die katastrophale Menschenrechtslage ist hier kaum zu Wort gekommen. Das IOC hat sich immer wieder auf diesen Grundsatz zurückgezogen, die Spiele seien unpolitisch, und die chinesischen Vertreter haben sich natürlich auch darauf berufen, zumindest solange es nicht um sie selbst ging. Das heißt, wir haben ja auch gesehen, chinesische Vertreter, die sich dann eben doch zum Verhältnis zu Taiwan geäußert haben, haben Xinjiang, die Lage in Xinjiang als eine Lüge bezeichnet, und sie haben ja auch die Dreistigkeit besessen, eine kaum bekannte Sportlerin aus Xinjiang dann eben die olympische Flamme entzünden zu lassen.
Kann man sagen, dass die chinesische Regierung das IOC erfolgreich durch diese Spiele gelenkt hat, damit das Thema Menschenrechte nicht so groß wird?
Ich glaube, grundsätzlich und überall in der Welt sieht man, dass die chinesische Regierung extrem gut darin ist, seine politischen Interessen durchzusetzen. Immer wieder überrumpelt es ja seine Partner, indem es einerseits eben sagt, gewisse Dinge sollen nur hinter verschlossenen Türen kommuniziert werden. Und wenn sie dann eben doch ein eigenes politisches Interesse haben, genau dem zu widersprechen und eben seine Interessen auch klar und deutlich auch mit einem Gesichtsverlust des Partners vielleicht durchzusetzen. Und ob bewusst oder unbewusst, glaube ich, ja, ist das dem IOC eben auch passiert. Und ja, ich glaube, die chinesische Regierung hat definitiv von diesen Spielen dadurch auch groß profitieren können.
Wie war das eigentlich im Land selbst? Was hat man mitbekommen in China über die staatlichen Medien und darüber hinaus von diesen Olympischen Spielen und der Tragweite dieser Spiele?
Also die Spiele waren ja einerseits eine Chance, sich international als globale Führungsmacht zu inszenieren, als respektierter Partner, als mächtige Nation. Aber nicht nur international, sondern eben auch innenpolitisch waren diese Spiele von enormer Wichtigkeit. Noch wichtiger als der Medaillenspiegel, auf den man vielleicht als erstes gucken möchte, war die Kernbotschaft der Kommunistischen Partei von Anfang an. Wir sind in der Lage, auf der Höhe der Pandemie diese Spiele durchzuführen. Also das innenpolitische Signal war, wir sind in der Lage, während der Rest der Welt, während es außerhalb von China im Prinzip die Welt in ein Chaos gestürzt ist durch die Pandemie, sind wir in der Lage, die perfekten Spiele durchzuführen. Und dahinter steht natürlich die Erzählung der politischen Überlegenheit des chinesischen Systems, das man hier im Prinzip seit 2 Jahren hoch und runter in den Staatsmedien liest, während ja, es eben draußen chaotisch ist, während in den USA tausende Menschen sterben, haben wir das Virus unter Kontrolle. Wir sind auch in der Lage, die Spiele durchzuführen, trotz Omikron. Und genau das ist eben die politische Botschaft, die man hier ja überall miterleben konnte in den letzten Wochen. Und auch wenn vielleicht nicht viel olympische Stimmung aufkam, ich glaube, diese politische Nachricht hat hier auf jeden Fall verfangen.
Der Sport sagt ja gerne bei solchen Großereignissen in autoritär regierten Ländern, dass jetzt der Scheinwerfer der Weltöffentlichkeit auf das Land gerichtet wird und dass allein dadurch sich etwas verändert. Das hat 2008 nach den Sommerspielen von Peking nicht funktioniert. Was ist Ihre Meinung, was wird von den Spielen 2022 bleiben, wenn dann jetzt in wenigen Stunden oder Tagen die komplette Weltöffentlichkeit wieder abgereist ist aus Peking?
Also es gibt ja 2 völlig unterschiedliche Welten. Das eine ist das, was man im Westen liest und debattiert und das, was hier in China ankommt. In den letzten Wochen haben kritische Themen, Debatten, die im Ausland geführt wurden, und zwar nicht nur um die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai oder um China grundsätzlich als Ausrichter wegen Hongkong, wegen Taiwan, wegen Xinjiang, wegen all dieser Themen. Diese Debatten haben hier im Land überhaupt nicht stattgefunden, konnten nicht stattfinden, weil es hier keine freien Medien mehr gibt, weil es hier keine freie Debatte gibt. Das heißt, zu glauben, dass sich hier im Land etwas geändert hat, etwas bewegt hat, dass es neue Impulse gab, hat schlicht und ergreifend nichts mit der Realität zu tun. Das hat auch ist auch deswegen nochmal anders gewesen als vielleicht 2008, weil es hier ja zu überhaupt keine Art von Austausch gekommen ist. Hier sind keine Journalisten durchs Land gereist und haben mit Leuten Gespräche geführt, sind keine Touristen gekommen und haben mit Menschen Gespräche geführt. Also es war nochmal schwieriger als vielleicht 2008. Und ich glaube, es wäre wirklich naiv zu glauben, dass dadurch sich hier etwas im Land verändert, vielleicht sogar im Gegenteil. Also die Kernbotschaft, die man hier im Land erlebt hat, ist, die Welt ist staunend zu Gast bei einer neuen Supermacht, und nichts anderes haben eben auch diese Hochglanzbilder hier im Land gezeigt.
Die Einschätzung von SZ-China-Korrespondentin Lea Sahai. Online finden Sie gleich noch eine längere Version dieses Gesprächs, deutschlandfunk.de/sport. In jedem Fall haben die vergangenen 16 Tage dazu geführt, dass wir uns auch hier in Deutschland so intensiv wie selten mit China auseinandergesetzt haben. Was wir aus den Spielen für die Beziehungen zu China lernen können, das wollte Jessica Sturmberg wissen.
Der Scheinwerfer gerichtet auf China. Und durch dieses Licht werden Missstände aufgezeigt, die durch die Ausleuchtung verbessert werden. So war die Erzählung 2008 bei den Sommerspielen in Peking. Immer wieder betont vom damaligen DOSB-Generaldirektor Michael Vesper und dem damaligen DOSB-Präsidenten und IOC-Vizepräsidenten Thomas Bach. Da sich die Menschenrechtslage in den 14 Jahren keineswegs verbessert, sondern verschlechtert hat, sagte Michael Vesper dieser Tage, auf das Scheinwerferbild und seine Wirkung angesprochen.
Wozu das dann am Ende führt, welche Auswirkungen das hat, das kann man natürlich trefflich diskutieren.
In der Diskussion oder man könnte auch sagen, im Scheinwerferlicht steht heute vielmehr, wie es um die Beziehungen zu China steht. Und da ist eine klare Entwicklung zu erkennen, die Max Zenglein vom Mercator-Institut für China-Studien Merricks in Berlin so beschreibt.
Es ist vielmehr von Misstrauen geprägt. Ich denke, insgesamt ist es vor allem auch noch eine Entwicklung, in der China mit Argwohn auf technologische Abhängigkeiten guckt und versucht, da zu reagieren und diese Abhängigkeiten zu reduzieren. Und bei aller wirtschaftlicher Bedeutung und Größe Chinas muss man sich diese Konstellation immer wieder vor Augen führen. Für die wirtschaftliche Entwicklung Chinas ist es jetzt elementar wichtig, Zugang zu dieser Technologie zu bekommen.
Vor 5 Jahren, als Donald Trump noch ständig neue Zölle erhob auf chinesische Waren ebenso wie auf europäische Produkte, sprach Chinas Staatsführer Xi Jinping auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos davon, wie wichtig der Freihandel sei, dass es bei Handelskriegen keine Gewinner gäbe.
Ob Sie es mögen oder nicht, die globale Wirtschaft ist der große Ozean, dem man nicht entkommen kann. Jeder Versuch, Kapitalflüsse, Technologien, Produkte, Industrien und Menschen zwischen den Ökonomien abzuschneiden, um das Wasser in isolierte Seen und Bäche zu leiten, ist einfach nicht möglich.
Und dann nutzte er noch dieses Bild, um sein Plädoyer für den freien Handel zu untermauern.
Protektionismus ist, wie sich selbst in einen dunklen Raum einzuschließen, wo zwar Wind und Regen draußen bleiben, aber ebenso Licht und Luft.
So are light and air.
5 Jahre später, davon 2 mit Pandemie, ist es vor allem China, das die Grenzen auf eine Weise schließt, die nicht vorstellbar war und die auch den Austausch sehr verkomplizieren, wie der langjährige ARD-China-Korrespondent Steffen Wurzel beschreibt.
Die völlige Entkopplung des chinesischen Internets. Also wir haben im Moment de facto ein Intranet in China. Und wenn man immer von Decoupling, also Entkopplung dieser verschiedenen Welten spricht, im Internet ist diese Entkopplung zu 100% fast inzwischen vollzogen.
Nicht nur für Reporter ein Problem, auch für dort arbeitende Vertreterinnen und Vertreter westlicher Unternehmen. Die finden auch immer weniger Personal, das bereit ist, sich in diese Abschottung und Überwachung zu begeben. Einer derjenigen, der seit Jahren in Peking für die Interessen der europäischen Wirtschaft arbeitet, ist Jörg Wuttke von BASF, Präsident der dortigen Europäischen Handelskammer. Als kurz vor Jahresende 2020 noch schnell das Investitionsabkommen der EU mit China abgeschlossen wurde, in dem zu Menschenrechten lediglich eine Absichtserklärung festgehalten ist, sagte Wuttke dazu:
Ich kenne ja nun hier die Regierungsspitze und ich weiß, in welche Richtung das Land geht. Das wird immer autoritärer. Wir sind hier in einem Land, das sehr selbstbewusst ist und das sicherlich einem ganz anderen Denken entspringt, was Menschenrechte angeht, als wir. Aber das können wir auch nicht ändern. Da bin ich, glaube ich, genug Realist. Das ist sehr betrüblich, aber Faktum ist, dass wir da wirklich kaum Ansatzpunkte haben.
Seither ist es recht still geworden um das Abkommen. Stattdessen wurde durch die Spiele viel auf das Land geschaut und zunehmend werden Fragen gestellt, wohin sich die Beziehungen entwickeln werden. Das Land ist noch immer ein riesiger Absatzmarkt. Europäische Unternehmen können dort im Moment noch immer viel Geld verdienen. Aber was ist langfristig? Können die Produktionsbedingungen dort vor Ort so sichergestellt werden, dass sie auch dem Lieferkettengesetz entsprechen, mit dem der Schutz von Umwelt, Menschen- und Kinderrechten gewährleistet sein soll? Und was passiert mit dem Know-how, das dorthin gelangt?
Da mag das ein oder andere Unternehmen jetzt vor der Frage stellen, geht man tatsächlich jetzt mit dem Hightech-Know-how nach China, um sich Marktpotenzial zu bewahren, oder geht man da ein bisschen vorsichtiger? Und das, denke ich, wird vor allem für 2022 für einige Unternehmen eine ganz große Frage sein, wie man sich in diesem sich neu definierenden wirtschaftlichen Umfeld in China positioniert.
Die Olympischen und die Paralympischen Spiele haben einer breiten Öffentlichkeit im Westen gezeigt, wie es um die Beziehungen steht. China zeigt sein Selbstbewusstsein, demonstriert Stärke, nach außen, aber vor allem nach innen und arbeitet daran, immer mehr autark zu sein. Insofern hat das Scheinwerferlicht tatsächlich eine Wirkung gehabt, aber wohl nicht die, die von Sportfunktionären immer gemeint war und ist.
berichtet Jessica Sturmberg. Den Platz in der Sportgeschichte, den diese Spiele einmal einnehmen werden, den wird man vermutlich erst in einigen Jahren abschließend beurteilen können. Aus der heutigen Betrachtung, direkt nach der Schlussfeier, aber fällt Sporthistoriker Dietheim Blecking ein eindeutiges Urteil.
Ein Tiefpunkt der Bewegung, weil die olympische Idee, wie wir sie tradiert interpretieren, in Peking im Grunde ad absurdum geführt worden ist. Gerade heute auch noch in der Rede von Thomas Bach, der nochmal den Frieden und die Gleichheit beschworen hat. Das ist natürlich an dem Ort, an dem Bach gesprochen hat, tatsächlich eigentlich nur noch satirisch zu begreifen. Es gibt nichts, woran man sich im Rekurs auf Peking erinnern wird, also keine großen Bilder eigentlich. Das einzige Bild, was sich wirklich eingeprägt hat, war das des weinenden Kindes auf dem Eis. Ich meine, Valieva natürlich. Das hat sich eingeprägt. Vielleicht, wenn es gut geht, könnten die Spiele einen Wendepunkt darstellen, weil das Maß an Ideologie, das Maß an Heuchelei, das Maß an Leugnen von Realität war noch nie so eindeutig fassbar. Vielleicht ist es ja eine Wende, denn die Spiele sind eine große Idee. Die Welt nimmt eine Auszeit. Und das einfach, ich sage es jetzt ganz salopp, das vor die Runde gehen zu lassen, wie es gerade in Peking passiert, können wir uns eigentlich angesichts der Lage nicht leisten.
Ein Auszug aus einem Interview mit Sporthistoriker Dietheim Blecking, das Sie in voller Länge in unserem Olympia-Magazin hören können, heute Abend ab 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Vor der Schlussfeier im Pekinger Vogelnest fielen heute am letzten Wettkampftag noch 5 Entscheidungen. Wieder einmal jubelte das deutsche Team im Eiskanal. Martin Thiel über die Viererbob-Entscheidung.
Francesco Friedrich hat es wieder getan. Immer wenn die Konkurrenz ihn ärgern will, schlägt er mit fehlerfreien Fahrten im Eiskanal zurück.
Er ist unterwegs mit 135 Sachen auf in die letzte Kurve. Ein leichter Drift nochmal. Aber Francesco Friedrich ist natürlich wieder Olympiasieger.
Nach der nur zweitbesten Zeit im ersten Lauf ist er Bester im zweiten und schockt die Konkurrenz im dritten.
Ja, das ist das Wichtigste, weil die vielleicht noch ein bisschen müde sind. Und wenn man dort nochmal voll da ist und dort nochmal einen raushaut, dann sind die anderen geschockt. Und deswegen muss man das ausnutzt und muss dann dort wirklich einen rausfeuern.
Der Rest ist Geschichte.
Und Friedrich der Große wird zu Friedrich dem Allergrößten. 13 WM-Titel und jetzt 4-mal Olympiagold. Das ist einsame Klasse. Das ist der erfolgreichste Bobpilot aller Zeiten.
Und so wird der Sachse und seine Crew wie vor 4 Jahren in Pyeongchang Doppel-Olympiasieger und platzt vor Stolz.
Auf jeden Fall ist ein unglaublicher Moment und auch Dank an die Chinesen hier, die haben alles Mögliche gemacht. Es war genial hier und wir haben das Beste draus gemacht und vor allem auch sportlich. Und da sind wir wahnsinnig stolz, dass wir das so hingekriegt haben.
Silber geht wie im Zweierbob an Johannes Lochner, der Friedrich eigentlich ärgern wollte. Es gelang ihm aber nur im ersten Durchgang. Danach machte er zu viele kleine Fehler.
Ist ein bisschen frustrierend, klar. Man will natürlich Gold als Sportler und wir sind, glaube ich, auch in der Lage, da ganz vorne mitzufahren. Aber wiederum ist es auch keine Schande, gegen Francesco Friedrich zu verlieren, weil er einfach die letzten 7, 8 Jahre einfach der beste Bobfahrer der Welt ist mit seiner Mannschaft und das hat er jetzt mal wieder gezeigt.
Und dann ist da noch Christoph Hafer, der im Gegensatz zum Zweierbob knapp an Bronze vorbeisaust.
Am Ende stehen in 10 Entscheidungen auf der sündhaft teuren Bahn 16 Medaillen für die deutsche Mannschaft, davon 9 goldene. Sie sind der wichtigste Bestandteil der deutschen Bilanz am Ende dieser Spiele von Peking, was das Sportliche angeht. Chef de Mission und Leistungssportdirektor Dirk Schimmelpfennig ist auf jeden Fall zufrieden mit der Ausbeute.
Unser Ziel, was wir gestellt haben, haben wir erreicht. Den Zielkorridor im Ergebnis zwischen Sochi und Pyeongchang. Und es zeichnet sich ab, dass wir weiterhin zu den 3 besten Wintersportnationen gehören. Für uns waren das gute olympische Winterspiele aus sportlicher Sicht.
Eine Medaille kam heute dann noch im alpinen Team dazu. Im auf heute verschobenen Teamwettbewerb sicherte sich man doch die erste deutsche Medaille bei den Alpinen. Über den silbernen Abschluss Martin Raspe.
Im letzten der 4 Finaldurchgänge hatte Alexander Schmid sogar die Chance auf Gold.
Schmid über den Geländeübergang. Schmid hat noch wenige Tore. Alexander Schmid, 23, 68. Nein! So knapp. Gold für Österreich und Silber für die deutsche Mannschaft.
Aufatmen bei den Alpinen. Nach den Enttäuschungen in den Einzelrennen endlich strahlende und fröhliche Gesichter, nicht nur bei Lena Dürr.
Dass es dann für Silber sich so gut ausgeht, ist echt ein Traum. Und das ist Belohnung für uns alle, fürs ganze Team, alle, die dahinter uns stehen, die jetzt die letzten Wochen so hart mit uns gearbeitet haben. Balsam für die Seele, für alle.
Vor allem Alexander Schmid hielt das Team in allen Durchgängen im Rennen, als unter anderem die Schweiz und auch die USA ausgeschaltet wurden.
Ich habe einfach meine Leistung gebracht und das wollte ich heute auch zeigen. Fürs Team einfach was Gutes tun und
bin echt unheimlich froh, dass ich das jetzt so durchbracht habe.
Für die Athletinnen und Athleten waren diese Spiele von Peking in vieler Hinsicht besonders. Natürlich die Corona-Situation, aber auch die Empfehlung, sich besser nicht politisch zu äußern. Sogar eine Drohung im Vorfeld der Spiele aus China. Biathlet Erik Lesser, Athletensprecher im Weltbiathlonverband, sagte nach seiner Rückkehr nach Deutschland, er habe rein gar nichts mitgenommen aus Peking. Deshalb habe ich ihn vor der Sendung gefragt, ob er es dann auch bereut hat, überhaupt zu den Winterspielen nach China geflogen zu sein.
Ja, irgendwie bereue ich es nicht, weil es mir jetzt im Nachhinein die Möglichkeit gibt, davon zu berichten, wie es dort war. Und ich kann sicherlich in 50 Jahren sagen, Leute, egal was gekommen ist, Peking war immer schlimmer.
Das heißt, also, es kann nichts Schlimmeres mehr kommen als Peking?
wie hat der Arndt mal so gerne einen Vergleich gezogen? Lieber würde ich ein Glas Eiter trinken. Nee, grundsätzlich war an sich das Leben dort nicht so schlimm, wie man das vielleicht vorher immer dachte. Aber so grundsätzlich die Stimmung vor Ort, das war... Mir fehlte ein bisschen der olympische Spirit. Es waren keine Zuschauer, es war alles wie aus dem Reagenzglas gezaubert. Natürlich die Corona-Situation, die sehr strikte Corona-Regelung in China macht das jetzt auch nicht einfacher, wenn alle voller Schutzbekleidung, FFP2-Maske und dann noch so ein Gesichtsschild vorneweg, da erkennt man kaum den Menschen dahinter. Das macht alles irgendwie so unnahbar. Die Wettkämpfe an sich haben natürlich den olympischen Charakter. Die Wettkämpfe haben ja alles gezeigt, was den Sport groß macht. Aber so dieses kleine Drumherum, das Menschliche hat irgendwie komplett gefehlt.
Und dieses Fazit fällt jetzt nicht nur so ernüchtert aus, weil es sportlich nicht so ganz geklappt hat, wie es vielleicht erhofft war.
Meine sportliche Leistung muss ich da jetzt mal komplett ausklammern. Das hat natürlich schon in meiner Gesamtempfindung alles ein bisschen runtergezogen. Aber auch wenn ich jetzt das Sportliche von mir ausklammer, muss ich sagen, es sind jetzt nicht die Olympischen Spiele, die man als kleiner Stift in der Schule nachgestrebt hat.
Ist das vor allem jetzt wegen der Corona-Situation? Sie haben es ja schon beschrieben, wie, sagen wir mal, vielleicht kalt das alles auch abgelaufen ist in der Organisation. Oder lag das auch am Ausrichter an China?
Ich würde meinen, China ist, glaube ich, bestimmt ganz froh, dass es Corona gibt. Da kann man viele Sachen auf Corona schieben. Ohne Covid wären vielleicht ein paar Reisen zu touristischen Attraktionen möglich gewesen. Aber ich glaube, dieses strikte Leiten von Wegen und nur das sichtbar machen, was man auch wirklich möchte, das wäre, glaube ich, auch ohne Corona gewesen.
Sie sind ja auch Athletensprecher im Biathlon. Wie wurde das denn im Athletenkreis insgesamt diskutiert?
Eigentlich muss man sagen, gar nicht so weit. Jeder Sportler muss selbst mit sich das ausmachen, wie er das findet da drüben. Alle Sportler sind hingefahren. Ich habe nicht gehört, dass ein Sportler das boykottiert hat oder da keine Lust drauf hatte. Denn jeder Sportler hat die 4 Jahre dafür investiert und geht der Olympischen Spiele wegen dorthin und will um diese Medaillen kämpfen und muss diese politischen Spielchen oder diese politische negative Energie muss man am Ende den Funktionären zuschreiben. Und da war es ja bei mir am Ende auch. Ich bin auch ein großer Kritiker von den Spielen, weil ich das nicht richtig finde, dass man Spiele nach China gibt, in einem Land, die eigentlich die olympische Charta mit Füßen tritt. Aber muss auch sagen, es sind am Ende halt auch eben der einzige Veranstalter gewesen, das einzige Land, die ihre Bewerbung aufrechtgehalten haben bis zum Schluss. Viele haben zurückgezogen. Deutschland hat es 2-mal nicht hingekriegt, sich vernünftig zu bewerben. Und ich bin als Sportler hingefahren für den sportlichen Wettkampf. Und diese Möglichkeit wollte ich mir jetzt nicht durch irgendwelche politisches Hin und Her wegnehmen lassen.
Das heißt aber, der olympische Traum, die olympische Idee hat nach wie vor eine so große Anziehungskraft, dass man trotz aller Rahmenbedingungen, und die waren sicherlich in China, wie viele sagen, sehr, sehr schlecht, Sie haben es uns ja auch schon berichtet, ist trotzdem noch größer, als dass man sagen könnte, ich bleibe dann zu Hause.
Ja, das muss ich jetzt auch kritisch selbst mit mir reflektieren, also dieser Gedanke, das, was mir im Kopf rumschwirrt, wenn ich an olympische Spiele denke, habe ich gesehen, ist bei vielen Sportlern im Kopf gewesen. Jeder Sportler, den ich gesehen habe, kämpft für die Gleichheit, die Fairness, kämpft um den olympischen Gedanken. Das habe ich bei den Sportlern direkt gespürt. Wirklich, das muss man wirklich sagen. Und dieses Dasein in dem Dorf, wenn man gesagt, das ist jetzt ein Klassiker, so Pin-Tauschen. Jedes NOK hat eigene Pins, wurde der deutsche Pin mit einem saudi-arabischen Pin getauscht und einfach so ein bisschen ins Gespräch kommen, andere Sportarten kennenlernen, andere Sportler aus Sportarten kennenlernen, dass dieses Miteinander um Medaillen kämpfen, das ist so groß und das will man sich wirklich sehr ungern wegnehmen lassen. Und das ist mir jetzt auch wieder bewusst geworden, das, woran ich als 8-Jähriger, 9-Jähriger irgendwann mal entschieden habe, den Traum habe ich, da mal Olympia dabei zu sein, auch eine Medaille zu gewinnen. Das ist das, warum jeder Sportler da drüben ist. Es ist halt nur schade, dass die Funktionäre, die da eigentlich die Rahmenbedingungen schaffen für eine weitere Austragung, dass die mehr nur das Geld im Kopf haben.
Das heißt, Sie wünschen sich als Athlet, auch als Athletensprecher, also der Verantwortung trägt im Athletenkreis, mehr Mitbestimmung bei Vorbereitung, Auswahl und Durchführung?
Vielleicht das, aber ich würde auch einfach nur Funktionäre haben, die ihren Funktionärsposten angehen, weil sie den Sport nach vorne bringen wollen, positiv nach vorne bringen wollen und die nicht den Posten anstreben, damit sie irgendwo Macht haben und irgendwo eine Person sind, die was zu sagen hat. Und das habe ich bei vielen Funktionären, dass die den Posten einfach nur annehmen, um Macht zu haben, Geld zu verdienen, aber eigentlich die grundlegende Idee ihres Postens komplett verlieren.
Ich lege Ihnen nicht zu viel in den Mund, wenn ich sage, mit dem deutschen IOC-Präsidenten Thomas Bach sind Sie nicht so ganz glücklich.
Nee, gehe ich völlig d'accord. Ich bin einfach nur enttäuscht, dass ein Thomas Bach nach wie vor, auch der Pressesprecher vom IOC, kritische Nachfragen einfach so wegwischt, dass die politischen Spiele unpolitisch sind. Und das ist ja völliger Quatsch, dass das IOC, dass der Präsident nach wie vor, also offiziell davon ausgeht, dass Olympische Spiele unpolitisch sind. Und jeder, der das jetzt gesehen hat, die letzten 3 Wochen, der weiß ganz genau, dass Olympische Spiele nicht unpolitisch sind. Und dass man immer noch irgendwie so einer Lüge weiter hinterherreitet, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich hätte mir von einem Präsidenten mit ordentlich Rückgrat gewünscht, dass man schon mal ein paar kritische Töne Richtung chinesische Regierung richtet. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass es für ihn eine schwierige Situation ist. Der Veranstalter hat das Auswahlverfahren gewonnen und man muss jetzt das Beste aus der Situation machen. Man ist ja schon auch auf die chinesische Regierung angewiesen. Da kann man jetzt nicht 3 Wochen kritisieren. Das ist mir schon klar, aber wenigstens mal so irgendeine kleine nette Lüge von wegen, ja, wir haben mit Xi Jinping darüber gesprochen, dass die Menschenrechte in China doch bitte eingehalten werden sollen. Das hätte auch schon irgendwie ein bisschen gereicht, oder nicht?
Jetzt sind die Spiele vorbei. In einem Satz zusammengefasst von Ihnen, was waren das für Spiele?
Die Olympischen Spiele 2022 waren unemotionale Spiele, die dennoch tolle Bilder kreiert haben unter schwierigsten Bedingungen. Und allein in dem Satz, glaube ich, merkt man schon, wie unemotional die Spiele waren.
Das Fazit von Biathlet Erik Lesser im Deutschlandfunk-Interview. Online finden Sie gleich noch eine fast doppelt so lange Version dieses Gesprächs, in der er dann auch persönlich Bilanz zieht nach für ihn 3 Olympiateilnahmen. Vor 4 Jahren in Pyeongchang war die deutsche Eishockeymannschaft die große Überraschung der Spiele. Dieses Mal endete für sie das Turnier schon früh. Im Finale holte sich dann heute Finnland zum ersten Mal Gold. Burkhard Hupe.
Mit 2:1 zwangen die Finnen den alten Rivalen aus Russland in die Knie und sicherten sich damit zum ersten Mal überhaupt die Goldmedaille in einem olympischen Eishockeyturnier. In einem sehr vorsichtig geführten und defensiv geprägten Finale war Russland im ersten Abschnitt zwar in Führung gegangen, doch die Finnen blieben weiter geduldig, kamen im zweiten Drittel durch einen verdeckten Schuss zum Ausgleich und gingen gleich zu Beginn des letzten Abschnittes durch Björninen in Führung. Diese Führung hielt bis zur Schlusssirene, denn den Russen gelang es, anders als noch vor 4 Jahren gegen Deutschland, in diesem Finale nicht mehr, dem Spiel noch eine Wendung zu geben.
Apropos ROC, also Athleten des russischen Olympischen Komitees, wie sie offiziell weiter heißen, keine Flagge, Tschaikowski-Konzert statt Hymne. Noch immer ist Russland offiziell gesperrt wegen des Dopingskandals rund um die Spiele von Sotschi vor 8 Jahren. Und auch bei den Spielen von Peking wurden die Dopingschlagzeilen vor allem in Russland geschrieben. Hajo Seppelt.
Der Dopingfall Valjeva zeigt die Schwachstellen des Anti-Doping-Systems. Die Probe von der 15-Jährigen war schon Ende Dezember bei den russischen Meisterschaften in St. Petersburg genommen worden. Es dauerte mehr als 6 Wochen, bis das Ergebnis in Peking bekannt wurde. Als Valjeva mit der Mannschaft des russischen Olympischen Komitees ROC schon den Teamwettbewerb gewonnen hatte. Die Richter des Internationalen Sportgerichtshofs CAS ließen sie weiter starten, weil der Fall auf die Schnelle nicht geklärt werden konnte. So der CAS-Generalsekretär Mathieu Reb.
Die Athletin ist unter 16 und damit nach dem Code der Welt-Anti-Doping-Agentur eine geschützte Person. Für geschützte Personen gelten Bestimmungen, die besonders hohe Ansprüche an Beweise und niedrigere Sanktionen vorsehen.
Ob Valjeva schuldig ist, wird erst nach Olympia bei einem ordentlichen Dopingverfahren entschieden. Verärgerung bei den US-Amerikanern, die im Teamwettbewerb Zweiter wurden und weiter auf ihre Medaille warten müssen. Auch Athletenvertreter Maximilian Klein vom Verein Athleten Deutschland kritisiert.
Das ist auch ein Schlag ins Gesicht aller sauberen Athletinnen und Athleten. Und niemand hätte eigentlich, auch die Athletin selbst, die ja höchstwahrscheinlich selbst Opfer hier in dieser Geschichte ist, Opfer von Hintermännern, Opfer ihres sportlichen Umfelds, sie selbst hätte auch nicht in diese Situation gebracht werden dürfen.
Dabei hätte der Skandal vermieden werden können, wenn Waljewas Probe früher analysiert und ihr Umfeld vorher strenger überprüft worden wäre. Zumal die russische Delegation in Peking als Strafe für das jahrelange Dopingsystem sowieso unter Beobachtung stand und auf Flagge und Hymne verzichten musste. Trotzdem durften die erfolgreichen russischen Eiskunstläufer in Peking von der umstrittenen Trainerin Eteri Tutberidze betreut werden und von dem Arzt Philipp Schwetzki, der vor Jahren schon wegen Dopings an Athleten gesperrt gewesen war. Erst jetzt soll gegen die Entourage ermittelt werden.
Gestern noch feierten die russischen Langläufer noch einmal einen Doppelsieg bei diesen Spielen im 30-Kilometer-Klassiker der Frauen. Heute ging Gold dann an Norwegen. Thorsten vom Wege berichtet.
Es war eine Demonstration der Stärke, die die 30-Kilometer-Olympiasiegerin Therese Johaug zum Abschluss der olympischen Langlaufwettbewerbe regelrecht zelebrierte. 22 der 30 Kilometer lief die Norwegerin allein an der Spitze, vergrößerte ihren Vorsprung auf die gewiss nicht wandernde Konkurrenz mehr und mehr und hatte am Ende trotz einer Triumphfahrt auf den letzten 400 Metern fast 2 Minuten Vorsprung vor der zweitplatzierten Jessica Diggins aus den USA. Um den dritten Platz gab es ein kleines Drama mit finnischem Happy End, denn Kerttu Niskanen empfing im Stadion die lange als sichere Bronzemedaille Gewinnerin geltende Ebba Andersson aus Schweden noch ab und sicherte sich den Podestplatz. Rang 12 für Viktoria Karl als Deutschlands Beste ist aller Ehren wert. Allein ein Blick auf den Rückstand zur Siegerin zeigt, wie außergewöhnlich dieses Rennen war. Die Thüringerin fuhr 5 Minuten und 14 Sekunden nach Johaug über die Ziellinie. Antonia Fräbel wurde 19. Pia Fink 25.
Noch nie zuvor hat ein Land bei Winterspielen so viele Goldmedaillen gewonnen wie Norwegen, das kleine skandinavische Land mit gut 5 Millionen Einwohnern. Insgesamt 16 Mal erklang die norwegische Hymne bei diesen Winterspielen. Schon am Freitag gelang mit der 15. Goldmedaille dieser inoffizielle Weltrekord. Der Jubel in Norwegen ist groß. Julia Weschenbach hat sich dort umgehört.
Norge tar sitt 15. Gull i Beijing. Und Norge sitt 6. i Skiskytting her. Og han en av de aller største gjennom tidene. Johannes Thingnesbø avslutter med stil.
So klingt es im norwegischen Radio, als Biathlon-Star Johannes Thingnesbø seinem Heimatland am Freitag mit einer Goldmedaille im Massenstart den Rekord bei den Olympischen Spielen sichert. Es ist auch ein persönlicher Rekord. 4 Olympiasiege bei denselben Spielen im Biathlon, das hat in Norwegen bislang nur Wintersportlegende Ole Einar Bjørndalen geschafft.
Er ist der größte König des Biathlon. Mit ihm in einer Reihe genannt zu werden, ist eine große Errungenschaft und ein Grund zum Feiern.
Sagt Johannes Thingnesbø bei einer Pressekonferenz nach seinem Erfolg. Lob für den Ausnahmesportler gibt es in einem Eurosport-Interview auch vom großen Bruder Tarjei Bø. Für den mit der Bronzemedaille beim Einzelrennen ebenfalls ein Traum in Erfüllung ging.
Johannes ist der beste Biathlet der Welt. Er hatte eine etwas schwierigere Saison, aber er ist der allerbeste.
Doch nicht nur im Biathlon haben die Skandinavier bei den Spielen die Nase vorn. Gold regnete es für die Norweger etwa auch in der nordischen Kombination, im Langlauf und im Eisschnelllauf. Ein wahres Gyllfest, Goldfest für die kleine skandinavische Nation mit nur knapp 5,5 Millionen Einwohnern. Was aber macht die Norweger so stark?
Schnee und Skisport, das ist Teil unserer Kultur, unseres Erbes. Man sagt, dass Norweger mit Skiern an ihren Füßen geboren werden.
So erklärt es Erik Röste, der Präsident des norwegischen Skiverbands, dem Deutschlandfunk vor einigen Jahren. Dass seine Landsleute mit Skiern an den Füßen geboren werden, ist ein weit verbreiteter Ausdruck in seiner Heimat. Ein anderer ist, dass die norwegischen Kinder erst Skifahren und dann laufen lernen. Und auch wenn das sicher nicht auf alle Norweger zutrifft, steckt darin ein wahrer Kern. Denn die Skandinavier haben nicht nur viel Schnee vor der Haustür, sie nutzen ihn auch massiv in ihrer Freizeit. Wintersport, vor allem Skifahren, ist Volkssport, auf den viele Norweger stolz sind und in dem sie sich engagieren.
Wir haben im Skiverband 2 Hauptziele. Wir wollen die weltbeste Skination sein in allen Disziplinen und das gelingt auch von Zeit zu Zeit. Aber genauso wichtig ist es, dass wir eine Nation von Skifahrern sind. 1150 Clubs vom Süden bis in den Norden sind der Hauptgrund dafür, wieso wir so gut im Skisport sind.
In den Clubs engagieren sich viele Freiwillige, sagt Röste. Insgesamt komme man auf Millionen unbezahlter Stunden im Jahr. Teamgeist und Spaß am Sport im Freien statt Leistungsdruck von Kindesbeinen an. So erklären viele Norweger den Erfolg ihrer Nation in zahlreichen Wintersportdisziplinen. Vor allem Langlauf ist in dem skandinavischen Land Nationalsport. Deshalb ist hier nicht nur der Medaillendruck am größten, sondern aktuell auch die Enttäuschung. Denn während die Biathleten eine Medaille nach der anderen abräumen, bleiben die Langlaufstars hinter den Erwartungen zurück. Einige Athleten werfen der Teamleitung schlechte Vorbereitung vor, Konflikte werden nach außen getragen. Doch auch Pech ist dabei. Langläuferin Tiril Üdenes-Weng stürzte erst unverschuldet in der Staffel, im Teamsprint brach ihr dann auch noch der Stock. Nach einem bitteren 8. Platz beklagt sie bei Eurosport:
Das ist ein Albtraum. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mehr kaputt machen könnte. Und dann das. Ich reise nur umher und mache alles kaputt.
Trotz dieses Wermutstropfens, die Begeisterung über die Goldsensation überwiegt bei den Norwegern. Der Olympiasender Discovery mit dem Kanal Eurosport freut sich trotz der Zeitverschiebung über satte Einschaltquoten und Marktanteile zwischen 80% und 90%. Und die ersten heimkehrenden Athleten feiern die Norweger am Flughafen in Oslo mit einem Flaggenmeer und Jubelschreien, wie zum Beispiel den Ski-Freestyler Birk Ruud, der sich im Big Air-Finale seine erste olympische Goldmedaille sicherte. Willkommen zu Hause. Wie fühlt es sich an, wieder in Norwegen zu sein? Fragt eine Eurosport-Reporterin den 21-Jährigen.
Super. Es ist schön, nach Hause zu kommen und einige Familienmitglieder umarmen zu können, die ich seit 1,5 Monaten nicht gesehen habe. Das ist toll.
Nachwuchstalente wie Ruud, sie werden im Wintersportland Norwegen breit gefördert. Doch der Medaillenregen für die Skandinavier bei den Olympischen Spielen hat noch einen weiteren Grund, der gar nichts mit dem Land zu tun hat. Bei den Olympischen Spielen messen sich die Athleten heutzutage schlicht in viel mehr Disziplinen als früher. Während es in Peking über 100 Goldmedaillen zu gewinnen gibt, waren es 1928 gerade einmal 14. Damals gingen 6 davon nach Norwegen. Eigentlich der größere Erfolg, scherzen norwegische Medien.
Wollten wir einen ähnlich großen Goldanteil in Peking gewinnen, müssten wir 47 Goldmedaillen abräumen,
schreibt die Zeitung Verdens Gang.
Julia Weschenbach über den Jubel in Norwegen. Gold gab es heute übrigens auch für Großbritannien. 10:3 im Curling-Finale der Frauen gegen Japan. In der Geschichte der Olympischen Spiele wurden fast 3.500 Medaillen vergeben. Ganze 25 davon gingen an Athletinnen und Athleten aus Ländern von der Südhalbkugel, nämlich Australien und Neuseeland. Gerade einmal eine Handvoll Länder südlich des Äquators haben an diesen Spielen von Peking teilgenommen. Was heißt das aber für eine globale olympische Bewegung? Darüber habe ich mit Sarah Lewis gesprochen. Sie war bis vor 2 Jahren 20 Jahre lang Generalsekretärin des Weltskiverbands und hat bei diesen Spielen dem chinesischen Verband bei der Organisation geholfen. Weil sie auch bei der IOC-Reformagenda 2020 mitgearbeitet hat, wollte ich von ihr wissen, ob die Winterspiele bisher eigentlich nur die halbe Welt interessieren.
Halbe Welt? Nein, das ist nicht gerade fair. Also wenn man jetzt einen Überblick von die ganzen Zuschauer, wo alle engagiert waren, hat die ganze Welt engagiert. Wenn sie überhaupt dort Wintersport kennen und selber mitmachen, ist eine andere Situation. Zum Beispiel der erste Punkt in die Statuten der Internationalen Skiverband ist eigentlich der Sport global zu promoten.
Kann man überhaupt viele Länder erreichen, die aus klimatischen Gründen eigentlich Schneesport schon gar nicht möglich machen können?
Also möglich gibt es jetzt verschiedene Lösungen heutzutage. Es stimmt, dass man kann nicht in alle Disziplinen den Sport machen, aber man kann auf einer Straße zum Beispiel Rollerski machen. Man muss das nicht auf Skis machen. Und das ist dann genau die gleiche Basis zum Langlaufen. Und solche Aktivitäten können dann durchgeführt, und zwar in fast alle Länder.
Grundsätzlich macht ja der Klimawandel und die Erderwärmung Wintersport eher schwieriger auf dieser Welt. Wo geht es überhaupt hin? Werden die Regionen für Wintersport nicht eher kleiner als größer in Zukunft?
Auf einer Seite stimmt es, und das ist absolut bewiesen. Auf der anderen Seite, was die Situation mit Klimawandel gemacht hat, ist die Intelligenz, die Möglichkeiten der Infrastruktur zu verbessern. Es gibt heutzutage die Technologie, um der Wintersport hier eine Hilfe zu geben, eine Hilfe zu leisten, Schnee zu produzieren, eiskalt zu halten, auch auf eine nachhaltige Art. Es wird dann nicht mehr nur mit Chemie und großen Maschinen gearbeitet, sondern auch mit Luft, mit Wasser, mit natürlichen Produkten, um dann Schnee und Eis dann zu produzieren.
Wie wichtig ist das für das IOC in der langen Frist, dass man mehr Menschen in den Ländern der Südhalbkugel für Olympia erwärmen kann bei Winterspielen?
Ja, die Olympischen Spiele sollten eigentlich Teilnehmer von allen Ländern. Es geht nicht nur um die südliche Hemisphäre, es geht auch aus Afrika. Dieser Kontinent ist auch sehr, sehr wichtig für den IOC. Und sie haben sich jetzt sehr proaktiv darüber gesprochen, während die Peking-Spiele, dass sie möchten jetzt analysieren dann die ganzen Teilnehmerfelder, um hier eine gute Vertretung global zu haben. Das heißt, es könnte sein, dass die Teilnehmer-Qualifikationsbedingungen sind bestimmt für gewisse Regionen, um das überhaupt dann zu ermöglichen.
Argentinien überlegt ja für 2030 ins Rennen zu gehen. Wie wichtig wäre das, Olympische Winterspiele auf einen anderen Kontinent zu bringen?
Auf jeden Fall. Wird super spannend. Argentinien hat ausgezeichnete Berge, wirklich, in Chile auch. Und es war vom internationalen Skiverbandseite her, wurde dann Weltcuprennen dann durchgeführt in die 80er Jahren, wurde Weltmeisterschaften in Chile durchgeführt, Alpinskifahren in 1966. In Australien, Neuseeland, in Neuseeland gibt es wunderschöne Berge dort. Und es gibt auch sehr viele Interesse für Wintersporten. Man hat jetzt Neuseeland Goldmedaillen zum ersten Mal auf dem Schnee gewonnen, und zwar zweimal.
Die heißt aber, dass man in diesen Ländern neue Sportstätten bauen müsste, oder?
Zum Beispiel in Neuseeland organisieren sie seit mehr als 10 Jahren ein großes Event, die Winter Games NZ. Und dort haben sie eine fast wie Olympische Agenda 2020 Konzept schon frühzeitig eingeführt. Und zwar, dass sie machen alle Wintersportarten, wo sie die Venues haben, wo sie die Infrastruktur haben. Und so findet es statt mit Alpinskifahren, mit Langlaufen, mit Snowboard, Freestyle, mit Curling, mit Eishockey. Aber zum Beispiel, sie haben keine Bobbahn. Aber das heißt, dass es nicht ausgeschlossen ist, entweder etwas dort zu bauen zukünftig oder der in China zu benutzen oder in Japan oder in Korea. Da sind Möglichkeiten, die nicht so weit entfernt. In die Paris-Spiele wird dann der Surfen in Tahiti stattfinden. Das ist dann die Zukunft.
Ist das auch eine Chance für das IOC? Es sind ja immer weniger Städte, die sich bewerben. Bei diesen Spielen hatten wir Peking oder Almaty am Ende, die übrig geblieben sind, dass man so auch neue Regionen mit Bewerberstädten akquirieren kann. Das ist ja ein größeres Problem.
Na, ist genau das. Ist genau eine Möglichkeit. Und schau, das war dann ein heißes Thema für 2022, für 2026 auch. Aber jetzt mit den Möglichkeiten durch Agenda 2020, mit den bestehenden Sportstätten, dass man kann dann diese benutzen und das muss nicht alles in einer relativ geringen Umgebung stattfinden, gibt es jetzt einige Interessierte für 2030 auf verschiedenen Kontinenten. Und dort, muss ich sagen, ist eine super Strategie von der Internationalen Olympischen Komitee, um hier die Türen zu öffnen, dass es mehr Interesse über die ganze Welt geben kann.
Sarah Lewis, die frühere Generalsekretärin des Welt-Skiverbands, zur vielleicht langfristigen Perspektive der Olympischen Winterspiele über Europa, Nordamerika und Asien hinaus. In 4 Jahren findet es ja dann in Italien statt, in Mailand und Cortina d'Ampezzo, auf vielen bestehenden Sportanlagen, aber dann dafür mit großen Entfernungen von mehreren 100 Kilometern. Jetzt ziehen wir einen Strich unter diese Spiele von Peking. Hintergründe und spannende Geschichten haben wir jeden Tag in unserem Podcast Players erzählt. Heute zum Abschluss finden Sie eine einstündige Diskussion von gestern, in der wir in der Sportredaktion mit Usern auf Twitter diskutiert haben. Sie finden das in der DLF-Audiothek. Das Feuer ist aus, die Spiele sind vorbei. Was bleibt? Die Meinung von Steffen Wurzel, lange Jahre ARD-Korrespondent in China.
Was die Wahrnehmung angeht, gab es gleich zwei Olympische Winterspiele. Den Menschen in China werden die Spiele in Erinnerung bleiben als beeindruckendes Hochglanzspektakel, das die Volksrepublik quasi über Nacht zu einem relevanten Akteur im internationalen Profi-Wintersport gemacht hat. Platz 3 im Goldmedaillen-Ranking kann sich sehen lassen. Die Probleme, die die Pekinger Olympia-Corona-Blase mit sich brachten, spielten fürs heimische Fernsehpublikum ebenso wenig eine Rolle wie andere unangenehme Faktoren. Die Menschenrechtslage in der Volksrepublik etwa oder der diplomatische Boykott der Spiele durch die meisten demokratisch regierten Staaten. Außerhalb Chinas werden die Winterspiele von Peking als etwas anderes in Erinnerung bleiben, als Simulation vermeintlicher Sportnormalität. Wie in einem Sportgefängnis habe er sich in Peking gefühlt, sagte der kanadische Snowboardstar Mark McMorris angesichts der Abschottung der Olympiablase vom Rest des Landes. In Erinnerung bleiben wird auch das lügenbehaftete Gerede von vermeintlicher Offenheit der chinesischen Gastgeber. Tagtäglich wurden und werden internationale Journalistinnen und Journalisten behindert bei ihrer Arbeit. Die staatlichen Olympia-Organisatoren agierten weitgehend intransparent und vollständig auf Propagandalinie der Kommunistischen Partei. Die inzwischen komplett staatlich gesteuerten Medien des Landes hatten hingegen keine Probleme. Sie versuchten bei den Olympia-Pressekonferenzen kritische Fragen mit Belanglosigkeit zu übertönen. Zum Beispiel mit Fragen nach dem Lieblingsessen der Athleten und nach der Ausstattung der Fitnessräume in den olympischen Dörfern. Vor und während der Olympischen Winterspiele wurde die kommunistische Staatsführung nicht müde, vor der Politisierung der Spiele durch das Ausland zu warnen. Gleichzeitig aber politisierte sie selbst schamlos und permanent. So missbrauchte Chinas Regierung die Eröffnungsfeier für gleich mehrere politische Statements, zum Beispiel indem sie eine uigurische Wintersportlerin das olympische Feuer entzünden ließ, um das falsche Bild zu vermitteln, im China des Jahres 2022 gehe es multikulturell und harmonisch zu. Das Gegenteil ist der Fall. Das Internationale Olympische Komitee hat es klaglos zugelassen, dass Chinas Staats- und Parteiführung die olympische Bewegung für sich gekapert hat. Im Gegenzug wird das IOC in China wie ein internationaler Wohltätigkeitsverein gehuldigt. Die kommunistische Führung betrachtet IOC-Präsident Thomas Bach als guten alten Freund. Dass sich etwas ändern wird, ist allerdings nicht absehbar. Sowohl die chinesische Führung als auch das IOC werden mit ihrem Handeln weitermachen und durchkommen. Die Volksrepublik bleibt ein attraktiver Absatz- und Wachstumsmarkt, auch und gerade für die internationale Sport- und Unterhaltungsindustrie. Und das Internationale Olympische Komitee bleibt als de facto Monopolist des internationalen Spitzensports in der komfortablen Situation, dass es auch in den nächsten Jahren mit Milliarden an Werbe- und Übertragungsrechte-Einnahmen rechnen kann.
Die Meinung von Steffen Wurzel. Wir kommen in die Fußball-Bundesliga. Erster gegen Letzter. FC Bayern gegen Greuther Fürth. Zur Halbzeit lag der Außenseiter vorne. Am Ende Michael Küster gewinnt der Rekordmeister aber mit 4:1.
Die Bayern müssen sich alles wieder ganz, ganz hart erarbeiten. Das ist die vielleicht größte Erkenntnis nach dem 4:1 über das Tabellenschlusslicht Greuther Fürth. Denn die erste Halbzeit war vielleicht die schwächste Halbzeit der Münchner seit vielen Jahren. Erik-Maxim Choupo-Moting.
Unsere letzten beiden Spiele waren jetzt auch nicht die herausragendsten, sage ich mal. Und dann braucht es vielleicht manchmal ein bisschen, um in den Rhythmus zu kommen wieder. Letzten Endes haben wir aber eine super Reaktion gezeigt. Wir haben vom Anfang bis Ende an uns geglaubt und haben dann in der zweiten Halbzeit eine super Reaktion gezeigt.
Der Moment dieses Derbys war die 42. Minute, als Branimir Urgota per Freistoß zur verdienten Fürther Führung traf.
Es tut mir halt ein bisschen leid für die Mannschaft, weil wir haben eigentlich gekämpft und auch gelitten, das ganze Spiel. Und es ist halt sehr, sehr schade, dass wir vielleicht auch einen Punkt nicht mitnehmen konnten.
Schuld daran waren die Bayern, die mit dem Anpfiff zum zweiten Durchgang richtig auftreten und durch zwei Tore von Lewandowski, Choupo-Moting und einem Eigentor von Griesbeck am Ende doch noch recht deutlich gewannen.
Und auch der Tabellenzweite, Borussia Dortmund, bleibt dran in der Tabelle. Im Duell der beiden Bundesliga-Borussias siegte der BVB klar mit 6:0 gegen Gladbach. Stefan Kaussen.
Das halbe Dutzend gegen die Gladbacher, das halbe Dutzend für die Dortmunder und das nach dem Debakel gegen die Glasgow Rangers in der Europa League. Und Marco Reus, der so oft kritisierte Kapitän der Dortmunder, hat dieses Ding fast im Alleingang entschieden. Zwei Tore hat er selbst gemacht, drei vorgelegt und dann kam am Ende per Elfmeter noch das sechste obendrauf. Can mit dem Schlusspunkt, aber das Ausrufezeichen setzte Marco Reus. Er führte den BVB zum 6:0 gegen Gladbach.
Zurzeit läuft noch das Abendspiel in der Bundesliga zwischen Hertha BSC und RB Leipzig. Steht es nach 27 Minuten 0:1. Henrichs erzielte das Tor in der 20. Minute für die Leipziger. Ganz am Ende dieser Sendung noch zum Basketball. Alba Berlin holte sich im Finale gegen Crailsheim heute den Pokal. Nikolaus Hillmann.
Alba Berlin hat es geschafft, es zum 11. Mal und damit Rekordpokalsieger im Basketball nach einem 86:76 Erfolg im Finale in Berlin gegen die Merlins aus Crailsheim. Eine umkämpfte Partie, die Crailsheimer in der ersten Hälfte mit Vorteilen und mit einer Führung 4 Punkte zur Pause, vor allen Dingen dank des überragenden TJ Shorts mit 30 Punkten, auch bester Werfer der gesamten Partie. In der zweiten Hälfte kam aber Alba Berlin, führte mit bis zu 14 Punkten Vorsprung. Am Schluss wurde es noch einmal eng. Crailsheim kam noch einmal heran, aber Alba konnte den Vorsprung ins Ziel retten und gewinnt deswegen nicht nur das Spiel mit 86:76, sondern auch den Pokal.
Ab 23.30 Uhr hören wir uns wieder. Wenn Sie mögen, dann gibt es noch einmal ein Olympia aktuell zum Ende der Winterspiele von Peking mit weiteren Einschätzungen und Hintergründen. Im Namen von Redaktion, Regie und Technik, danke fürs Zuhören, einen schönen Abend und bis später. Am Mikrofon war Matthias Friebe.